Herzlich willkommen zum ersten Gottesdienst nach Ostern. Schön, dass wir heute so zahlreich sind. Ich möchte beginnen heute mal mit der Tageslosung. Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Aus Psalm 62 und aus Matthäus 6. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Fand ich heute Morgen sehr schön zu lesen, so die Ermahnung, prüft euch, woran ihr euer Herz hängt, was ist euch im Leben wichtig, fand ich sehr schön. Bevor ich mit den allgemeinen Ansagen anfange, nochmal etwas ganz, ganz Grundsätzliches. Wir werden diese Tür zum Lüften aufhaben und wahrscheinlich da vorne auch zwischendurch immer wieder zum Lüften. Das heißt, an der Ecke dort könnte es kalt werden. Jetzt ist noch Gelegenheit, sich lieber einen Platz zu suchen, wo es nicht zieht und sich darauf einzustellen. Die Tür muss bitte offen bleiben. Wir wollen keine Schwierigkeiten haben, also stellt euch darauf ein. An der Ecke kann es kalt sein, aber ich sehe, es sind noch genug Plätze verfügbar, wo man den Gottesdienst voll konzentriert genießen kann. Und ein zweiter Punkt, der genauso wichtig ist, wir müssen bitte während des Gottesdienstes die Maske aufbehalten. Das geht nicht anders in diesen Zeiten. Wir wollen das Risiko so weit wie möglich reduzieren. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir gemeinschaftlich Gottesdienst halten können. Aber das geht nur, wenn wir uns alle auch an die Regeln halten, auch wenn es ein bisschen unkomfortabel ist. Ich glaube, für die Möglichkeit, gemeinschaftlich Gottesdienst zu halten, können wir das auf uns nehmen. Ja, dann komme ich zur Kollekte. Die heutige landeskirchenweite Kollekte ist für gesamtkirchliche Aufgaben der EKD gedacht. Mit jungen Erwachsenen Glauben leben. Das ist immer so ein bisschen sperriger Text, den die EKD oder manchmal ja auch der Kirchenkreis uns gibt. Aber hier drin unterstützen wir dann eine Initiative der evangelischen Kirche in Deutschland, um junge Erwachsene in ihrem christlichen Glauben zu begleiten und ihnen innovative Räume des Glaubens zu öffnen. Ich hoffe, das ist sowas, wie wir innovativ machen mit Livestream und ähnlichen Geschichten. Hier also Ideen der Landeskirche. Unter anderem soll die Integration junger Geflüchteter und Migranten durch Bildungsangebote unterstützt werden. Also ein tolles Ziel. Bitte spendet. Wir werden sammeln während des nächsten Musikstückes. Da gehen die Sammler dann wieder durch die Bänke. Wie immer bitte nicht den Kollektenbeutel anfassen. Der wird euch hingehalten. Ihr dürft einwerfen. Bitte nicht anfassen. Wird während des nächsten Musikstückes eingesammelt. Übrigens, ich habe mir mal angeguckt, über Ostern haben wir am Donnerstag, Freitag und am Sonntagsgottesdienst insgesamt 453 Euro in den Bänken gesammelt. Und am Ausgang für die Jugendarbeit und für Hendrik Gesundheit hatten wir 158 Euro gesammelt. Die Kollekte dieses Mal wieder am Ausgang für unsere Jugend- und Kinderarbeit in der Gemeinde. Ich freue mich, dass wir heute die Orgel haben. Karin hat, glaube ich, Urlaub, nehme ich an. Jedenfalls haben wir als Vertretung heute hier Frau Elling-Senke, die uns heute an der Orgel begleitet, und Chris wird für uns singen, stellvertretend für uns. Wir dürfen ja nicht singen. Der nächste Gottesdienst am Sonntag, den 18.04. um 10 Uhr, wird Pastorin Susanne Otto-Kempermann halten. Anmeldung bitte wie gehabt über die Webseite. Wer keinen Zugang zum Internet hat, darf sich an den bekannten Stellen, im Kirchenbüro oder bei jemandem, den er kennt, dort Bescheid geben, dass angemeldet wird. Das klappt ziemlich gut. Ich freue mich, wenn ich dann so am Samstagabend schon mal die Anmeldeliste zumache und sehe, wer alles kommt. Dann freue ich mich umso mehr auf den Gottesdienst. Ich freue mich aber genauso über diejenigen, die dann kurz entschlossen morgens sagen, heute gehe ich doch in die Kirche und dann dazukommen. Das ist auch sehr schön. Zum Glück haben wir ja bisher immer noch genug Plätze zur Verfügung gehabt. Ostersonntag war es knapp. Wenn alle gekommen wären, die sich angemeldet hätten, dann hätten wir den ersten hinten tatsächlich an der Tür abweisen müssen. Das ist immer so das Restrisiko, wenn man es mit der Anmeldung nicht hinbekommt. Aber wie gesagt, wir freuen uns auch über die, die dann kurz entschlossen kommen. Der Sonntag nach dem kommenden Sonntag, das ist der Konfi-Gottesdienst-Sonntag. Da werden drei Gottesdienste stattfinden. Peter und Hendrik haben dort ein Konzept, wie die Konfirmanden aufgeteilt werden, wie viele Personen jeder Konfirmant mitbringen darf. Für uns heißt das, dass wir diesen Sonntag bitte aussetzen müssen. Diese Gottesdienste sind dann nur für die Konfirmanden und ihre Angehörigen gedacht. Das bietet einfach die Möglichkeiten, die wir haben, nicht, dass dann auch noch von uns welche dazukommen. Und ich bitte euch, dass ihr ins Gebet mit einschließt, dass dieser Gottesdienst wirklich stattfinden kann, dass die Inzidenzwerte so bleiben. Ich kann gar nicht nachempfinden, was die Eltern der Konfirmanden gerade für einen Stress haben. Die müssen ja planen, die wollen ja irgendwas tun. Und wenn dann kurzfristig dieser Gottesdienst wegen Inzidenzwerte abgesagt werden muss, ist das sicherlich für die Beteiligten nicht angenehm. Gut, Essen in Gemeinschaft. Der arme Thorsten muss die ganze Zeit hin und her springen, weil ich hier auf dem Zettel so ein bisschen hin und her springe. Essen in Gemeinschaft im April findet leider nicht statt. Die Situation erlaubt es nicht, dass wir das anbieten. Ja, und dann möchte ich nur noch sagen, dass wie immer beim Verlassen der Kirche, diese Hälfte geht bitte durch den Hauptausgang. Wir auf dieser Seite gehen bitte durch den Nebeneingang raus. Und dann, ich glaube, es ist aufgefallen, in den Gängen hängt noch der Blumenschmuck. Wir haben also eine Trauung hier gehabt. Tim Wein und Manuela Wolf haben sich das Jawort gegeben und wir profitieren jetzt noch ein bisschen von diesem Frühlingsschmuck. Verlassen hat uns Helmut Busch, der wurde bestattet im Alter von 91 Jahren. Herrgott, so wie du in Tagen der Freude bei uns bist, so wissen wir, dass du auch in den Tagen der Trauer bei uns bist. Und wir sind dir sehr dankbar, dass wir mit unserem Leid und unserer Trauer jederzeit zu dir kommen können, Herr. Sei du bei den Angehörigen von Helmut Busch, sei bei ihnen, wenn sie Trost in deinem Geist und in deinem Wort suchen. Herr, wir danken dir, dass wir gemeinschaftlich Gottesdienst halten können. Danke, dass du hier heute bei uns bist. Danke, dass wir deinen Namen lobpreisen dürfen, dass wir aber auch mit unseren Sorgen und mit unserem Kummer zu dir kommen dürfen, Herr. Danke, dass du immer bei uns bist. Amen.
Die Lesung für diesen Sonntag steht im Psalm 116. Das ist mir lieb, dass der Herr meine Stimme und mein Flehen hört, denn er neigte sein Ohr zu mir. Darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Stricke des Todes hatten mich umfangen, des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not, aber ich rief an den Namen des Herrn. Ach Herr, errette mich! Der Herr ist gnädig und gerecht, und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Unmündigen. Wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele vom Tod errettet, meine Augen von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Ich will den Kelch des Heils erheben und des Herrn Namen anrufen. Amen. Lasst uns Gott antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Als Otto die Kollekte angekündigt hat, ist mir noch eine Geschichte eingefallen. Ich saß mit Britta, wir waren glaube ich gerade am Mittagessen, saßen wir zusammen. Und ich sage, Britta, ist doch toll, wir haben richtig viel Geld. Also wir können nicht essen gehen, nicht ins Kino, nicht ins Schwimmbad und nicht Kaffee trinken. All diese Sachen, da können wir kein Geld ausgeben. Ist das nicht toll? Und dann macht das Ding-Dong. Steht draußen einer vor der Tür, so ein abgehärmter, ich bin vom Zirkus. Unsere Tiere haben Hunger und wir kommen nicht klar und wir können nicht und wir dürfen keine Veranstaltungen machen. Naja, war ja ganz gut, dass wir so viel gespart haben. Da hat er dann auch was davon gehabt dann. Aber so kommt es denn manchmal, dass man seine Freude mit anderen teilen kann. Ostern oder nach Ostern geht's weiter. Das ist so das Thema für diesen Gottesdienst. Und ich möchte euch eine Geschichte vorlesen aus dem Johannesevangelium. Und ich muss sagen, diese Szene, man könnte sie als Szene bezeichnen. Ich liebe sie, weil sie so unglaublich dicht ist. Das ist schon fast so etwas, was Männer lieben. Also viel, viel Bild und wenig Dialoge. Es ist erstaunlich, wie wenig hier gesprochen wird und wie unglaublich viel passiert. Später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah folgendermaßen. Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus, erster Dialog, ich gehe fischen, Ende. Die anderen meinten, wir kommen mit. Also fuhren sie im Boot hinaus, doch sie fingen die ganze Nacht nichts. Beim Morgengrauen sahen die Jünger Jesus am Ufer stehen und sie konnten nicht sehen, wer es war. Er rief ihnen zu, Freunde, habt ihr was gefangen? Sie antworteten, nein. Da sagte er, werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische darin waren. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand an, denn er hatte es zur Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Die anderen blieben beim Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Sie waren etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer brennen, auf dem Fisch gebraten wurde. Dazu gab es Brot. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagte Jesus. Da stieg Simon Petrus ins Boot, holte das Netz an Land. Obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss das Netz nicht. Kommt her und frühstückt, sagt Jesus. Doch keiner wagte ihn zu fragen, ob er es wirklich der Herr sei. Sie wussten, dass er es war. Jesus kam auf sie zu, nahm das Brot, gab es ihnen, ebenso den Fisch. Das war das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, seit er von den Toten auferstanden war. Also ihr merkt, nicht viele Dialoge, aber eine unglaublich dichte Szene. Zweiter Punkt. 3 Jahre Auszeit mit aufregendem Ende. Da sind sie nun, Petrus, Johannes, Thomas, Nathanael aus Kana. Ihr erinnert euch, Kana, da wo Jesus aus Wasser Wein gemacht hat. Und 2 andere. 3 Jahre waren sie unterwegs gewesen mit Jesus. Von Dorf zu Dorf, von Ort zu Ort. Sie haben Feste gefeiert, sie waren pompös eingeladen, wo richtig die Tischplatte sich gebogen hat. Und sie haben auch Zeiten gehabt, wo es etwas karger war, wo sie richtig Hunger hatten. Leere Mägen und große Feste, sie kannten alles. Jesus war so überzeugend gewesen, als er sie berufen hat. Er hatte so eine Ausstrahlung, dass sie alles haben stehen und liegen lassen. Und sie haben ganz neue Aspekte kennengelernt. Ein bisschen was wussten sie ja auch so von den alten Schriften, von dem Gesetz und den Propheten. und haben neue Aspekte von Gottes Heilsplan mit seinem Volk kennengelernt. Jesus hat ihn hat sie für ganz neue Dinge begeistern können. Sie haben was gelernt, Wunder gesehen und gute Gespräche geführt, abends nach Feierabend oder zwischendrin mit Jesus untereinander und sicherlich auch mit manchen, die so um sie herum waren. Sie waren voller Schwung angefangen. Das war was. Jeder Tag mit Jesus war ein Abenteuer für sie. Und die Menschen, die kamen in Scharen. Irgendwann hatte sich der Ruf von Jesus rumgesprochen und die Leute kamen. Wenn sie wussten, der ist demnächst in meinem Dorf, dann sind sie hingegangen, haben versucht, ihn irgendwo zu fassen zu kriegen. Also, die waren eigentlich eine bekannte Truppe. Jesus und seine Jünger und die anderen, die auch noch mitgezogen waren, es waren ja zum Teil noch viel mehr als nur die 12. Eine bekannte Truppe. Und das war wirklich eine gute Phase in ihrem Leben. Wenn das Ende nicht so krass gewesen wäre. Das Blatt wendet sich. Und dann hatte sich, das haben sie eben schmerzlich erlebt, aus dem Nichts, könnte man fast sagen, das Blatt gewendet. Die Leute, die so begeistert zusammenkamen und sehen wollten, was Jesus zu sagen hatte, und die hofften, dass er ein Wunder tat und dass er jemanden heilen würde, diese Leute waren plötzlich nicht mehr diejenigen, die für ihn eingestanden sind. Da gab es denn die Gegner, natürlich, die gab es immer irgendwie, die haben es geschafft, in einer relativ kurzen Zeit die Menge oder eine ausreichende Menge gegen Jesus aufzubringen. Und dann wurde er angeklagt. Und sie haben es tatsächlich hingekriegt, dass er auch verurteilt wurde. War irgendwie auch zu erwarten, denn die Römer, denen war es relativ egal. Pilatus sowieso, der war nicht so zimperlich. Lieber mal einen mehr hinrichten, als einen weniger. Und erst recht, wenn das jemand war, der kein Römer ist. Das Wesentliche für ihn war, hier muss es einigermaßen friedlich sein. Also wir wollen keinen Stress, wir wollen keinen Aufruhr. Dieses aufmüpfige Volk war ein Albtraum für die Römer. Da war immer irgendwie was los. Und wenn irgendwo nur ein bisschen sich regte, dann haben die gleich zugegriffen, die Römer. Und auch Pilatus hat sich darauf eingelassen. Also lieber mal einen mehr hinrichten, dann habe ich meine Ruhe. Und dann kann ich einfach weitermachen mit meinem Tagesgeschehen. Das war zu erwarten. Das Blatt wendete sich ganz augenblicklich und Jesus wurde gekreuzigt. Was war das denn nun von diesen 3 Jahren Auszeit? Was sollte ihr Leben jetzt prägen, jetzt wo sie hier am See sind? Was prägt dich, mich? Was prägt sie? Also prägt sie der Anfang, als es losging und wir voller Begeisterung losgingen mit Jesus und hatten ganz viele Ideen, was jetzt wohl kommt? Da ist einer, der hat wirklich was zu sagen. Und einer, der nicht nur redet, sondern wir haben gemerkt, der tut auch was, die Menschen werden gesund. Und er hat also eine ganz tiefe Erkenntnis von Gott. Also ist es der Anfang oder die glücklichen, aufregenden Zeiten so in der Mitte drin, wo sich schon manches eingespielt hat und sie wussten, aha, also irgendwo werden wir schon einen Ort finden, wo wir schlafen können. Wissen wir zwar heute noch nicht, aber das hat bisher immer geklappt, wir sind begeistert. Die Mitte? Oder ist es das grausame Ende, das diese 3 Jahre Auszeit prägen soll? Irgendwie sind sie noch so mittendrin in dieser ganzen Geschichte. Und wisst ihr, was ich so interessant finde? Die Jünger sind wieder da, wo alles angefangen hat. Das finde ich so interessant hier bei Johannes. Sie sind wieder da, wo alles angefangen, wo alles begann. Sie sind an ihrem See. Sie sind bei ihrem Boot. Und sind an ihrem Strand und machen ihren Job wie früher. Die sind ja nicht irgendwo am Strand längs gelaufen und sagen, ach, hier liegt ein Boot, das nehmen wir mal und gehen mal fischen. Das wäre ins Auge gegangen. Das waren ihre Sachen an ihrem See. Ich gehe fischen, sagt Petrus. Also ich mache das, was ich kann, was ich früher auch immer gemacht habe. Also ich fange wieder mit meinem alten Job an. Und die anderen hatten auch keine bessere Idee und sagten, okay, wir kommen mit, machen wir. Alles wie früher, alles auf Anfang. War es das gewesen? Was sollte denn jetzt noch kommen? Ist erstaunlich. Also, sie sind wieder da, wo sie angefangen haben. Und so, das ist für sie der Anfang. Interessant ist, da komme ich noch zu, dass Jesus das auch macht, aber er geht auf einen anderen Anfang zurück, nicht auf ihren Anfang, wo sie sagen, wir gehen raus fischen und mal fangen wir was und mal fangen wir nichts, verkaufen wir das, braten uns ein paar Fische, freuen uns zu Hause, bringen der Familie was mit, nächsten Tag gehen wir wieder fischen, das kennen wir und unsere Kinder sollen auch Fischer werden. Das ist so ihr Alltag, da sind sie gelandet. Jesus hat einen neuen Anfang für sie. Das Dritte, Jesus macht seinen Jüngern Feuer. Jesus macht seinen Jüngern Feuer. Sie fangen nichts, wie früher, jedenfalls ab und an, wie früher. Und da steht nur einer am Ufer. Habt ihr was gefangen? Nö. Dann werft das Netz auf der rechten Seite aus. Das tun sie auch. Und da werden ihre Netze voll. Und zwar so voll, dass das Netz schon an die Grenzen der Reißfestigkeit kommt. Das war der Jackpot für sie. Also mal eine richtig große Menge. Das ist schon was Tolles. Und ich finde es interessant, es sind große Fische, also das sind nicht so die Heringsangler, wo du sagst, 150 Fische kann ich in der Plastiktüte von Aldi unterbringen, sondern das waren große Fische. Hatten sie das nicht schon mal? Kommt ihnen das nicht bekannt vor? Lukas berichtet davon. Gleiche Stelle hier an dem See bei ihrem Boot, wo Jesus kommt und wo er die Leute lehrt, die alle hinterhergekommen sind und er weiß auch nicht mehr, wo er hin soll und dann, wo er sagt, Mensch, kann ich mich mal in euer Boot setzen? Jo, mach mal. Ist sowieso alles egal. Wir haben nichts gefangen, voll der Froster. Und dann lehrt er die Leute und dann sagt er genau das Gleiche, werft eure Netze nochmal aus. Also fahrt ein bisschen wieder raus, ins Tiefere, werft eure Netze raus. Und auch da dieser Fang, der total ihre Erwartungen übersteigt. Sie hatten den Fang ihres Lebens. Damals, als Jesus sagte, folgt mir nach. Und sie haben es jetzt wieder, da steht einer so im Morgengrauen am Ufer und sagt, werft eure Netze nochmal aus. Derselbe Ort, dieselbe Situation, derselbe Mann. Ich glaube, bei Johannes sagt ja, es ist Jesus. Also ich glaube nicht, weil er ihn sehen kann, weil er ein gutes Nachtsichtempfinden hat, sondern weil das bei ihm gerattert hat. Sagt, Mensch, das hatten wir doch schon mal, ist 3 Jahre her. Das hatten wir doch alles schon. Und damals war es Jesus. Und sowas macht nicht irgendeiner, der gibt uns mal einen guten Tipp. Und dann dieser Riesenfang, das ist schon was Besonderes. Es ist Jesus. Und dann ist wieder klassisch, Johannes erkennt was und Petrus tut was. Selbe Stelle, selber Ort, selbe Situation. Mann über Bord. Petrus zieht sein Obergewand wieder an. Normalerweise zieht man das eher aus, wenn man ins Wasser springt, aber er hat es ja nur nach dem Motto, ich möchte anständig gekleidet da vorne ankommen. Also zieht das an und springt über Bord und schwimmt die letzten Meter. Also wenn das so 100 Meter waren, kann man das auch gut schaffen. Die anderen holen das Netz ein, 153 Fische. Frag mich nicht, warum es 153 sind. Das gibt tausend Spekulationen darüber. Die Fachleute wissen es eigentlich nicht. Ist eigentlich auch egal. Große Fische, wie gesagt, keine Heringe. Jesus hatte Feuer gemacht. Jesus macht seinen Jüngern Feuer. Er hatte Feuer gemacht und dann kommen sie. Und was ich so toll finde, auch hier findet erstmal kein Dialog statt. Wenn ich Jesus gewesen wäre und sehe diese Leute, die mit denen ich so viel erlebt habe, denen ich so viel erklärt und beigebracht habe, und was machen sie? Sie fangen wieder an zu fischen wie früher, als wäre nichts gewesen. Versuchen so ein bisschen die letzten 3 Jahre mental zu verarbeiten und fangen dann wieder irgendwo an. Und das Leben ist wieder wie ganz früher, wie vorher. Ich hätte gesagt, hier, Jungs, hier hinsetzen. Jetzt muss ich euch mal was erzählen. So geht das nicht. Was habe ich denn mit euch gemacht? Was habe ich euch denn erzählt die ganzen 3 Jahre? Sag mal, wart ihr nicht dabei oder was? Er hat ein Feuer gemacht, den Grill angeschmissen, würden wir sagen, so ein Kohlefeuer, wo man schon ein bisschen was drauf braten kann. Ein wärmendes Feuer und kein Feuer unterm Hintern. Und da braten ein paar Fische drauf. Und der Petrus, der kann mit seinen nassen Klamotten sich an das Feuer setzen und kann sich trocknen, wärmen. Das ist sicherlich auch nicht ganz so warm, so wenn die Sonne aufgeht. Das ist so die kälteste Tageszeit. Und dann, Jesus sagt nichts. Und Petrus setzt sich ans Feuer. Selber Ort, selbes Boot, selber Strand, selbe Situation. Es ist auch noch gar nicht so lange her, wo Petrus schon mal am Feuer gesessen hat, im Innenhof, als Jesus verhört wurde, saß er auch am Feuer. Und Jesus auch irgendwo am Feuer. Und da hat der Petrus gesagt, den nie gesehen. Den kenne ich nicht. Nun sitzt er wieder am Feuer mit Jesus. Also auch das ist schon mal gewesen. Das kannte er. Es wird nichts beschrieben, die Reaktion des Petrus. Er war ja erstmal begeistert, aber vielleicht ist bei ihm der eine oder andere Gedanke gekommen, als er dann sah, etwas frieren und sich freute, als es warm wurde und seine Klamotten trockneten. Und sie haben viel mehr Fische, als sie für ihr Frühstück brauchen. Jesus hätte ja auch sagen können, pass mal auf, also ich glaube 20 Fisch oder 22 Fisch pro Mann ist ein bisschen viel oder so, braucht ihr ja nicht. Also ich mache für jeden 1,5, das ist irgendwie eine himmlische Größe, ihr müsst auch auf euer Gewicht achten oder keine Ahnung, oder der K2. Aber es waren viel mehr, als sie essen konnten, auch hier. Jesus hat den Fang größer gemacht, als sie selber brauchen. Also es ist für andere etwas übrig. Egal, wie sie reinhauen. Damals, vor 3 Jahren, haben sie auch so viel gefangen. Und da hat Jesus dann gesagt, als sie so staunten, ich will dich zu einem Menschenfischer machen, sagt Jesus zu Petrus. Selbe Stelle, selbes Boot. Ich will dich zum Menschenfischer machen. Er hat immer noch nichts gesagt. Bis dahin, also könnt ihr noch ein paar Fische holen? Ich habe noch nicht ganz genug. Ich weiß nicht, wie viele auf dem Feuer war. Aber für 12 Leute Fische auf einmal zu braten, ich glaube, da muss man so nach und nach, das ist nicht wie bei uns, dass man das in der Mikrowelle mal eben warm macht. Die hatten Zeit. Aber holt noch mal ein paar Fische von dem Fang, dann haben wir alle genug und dann haben sie Fisch gegessen. Orte der Erinnerung. Kennt ihr das? Also, dass man, ohne dass man irgendwie groß spricht, du kommst an einen Ort und sagst, ja, das ist ein besonderer Ort. Britta und ich, wir hatten letztes Jahr 40-jährigen Hochzeitstag und haben überlegt, was machen wir denn? Also die große Party war ja alles nicht erlaubt. Im Sommer durften wir ja noch ein bisschen so, ne? Und da konnte man noch irgendwo essen gehen. Und dann haben wir gesagt, weißt du was? Wir fahren jetzt mal in das Restaurant, also da, wo wir damals gefeiert haben, das gab's noch, ist ja nicht immer so, manchmal gibt's sie auch schon gar nicht mehr. Also wir sind da hingefahren und haben uns angemeldet, musste man ja auch, also wir wollen gerne essen, dann und dann. Und dann sind wir
nochmal reingegangen, können wir da mal hinten in den Saal? Und dann haben wir uns den Saal angeguckt und gesagt, guck mal, hier haben wir gefeiert damals, vor 40 Jahren. Und er war immer noch schön. Also das ist nicht einfach irgendwie so ein Saal mit irgendwelchen weißen Tapeten, sondern ihr müsst euch vorstellen, mit so Holzkassetten, so ganz hoch und dann in diesem Friesenblau, also richtig schön gestrichen, das hatte sich ja zwischendurch mal übergemalt. Aber es war noch ziemlich original so. Und das war so eine Situation, wo plötzlich so, ach ja, weißt noch damals? Und da kamen so viele, viele Ideen und Gedanken, also von damals wieder hoch. Mensch, wer war noch da? Und war das nicht wunderbar? War das nicht klasse? Aber es gibt manchmal so Orte, habt ihr vielleicht auch, Orte aus der Kindheit oder aus anderen Zeiten, wo man sagt, Mensch, das war toll. Und wenn man da irgendwie nochmal wieder hinkommt, dann kommen die ganzen Erinnerungen wieder hoch. Und vieles, was das Herz dann plötzlich bewegt. Ach ja, so war das damals. Und wir hatten doch. Und schön, dass es immer noch so ist. Und so etwas geschieht hier auch. Und darum muss Jesus, ich finde das so genial, wie er das macht, er muss keine große Ansprache halten. Das tut er auch nicht. Er macht ihnen was, etwas Feuer, etwas zu essen, etwas Wärme. Und sie merken nach und nach an den Dingen, die da sind, dass sie eigentlich das sind, wo es mal angefangen hat. Und zwar nicht, wo sie angefangen haben, sondern wo Jesus mit ihnen angefangen hat. Menschenfische, folgt mir nach. Liebe geht durch den Magen. Ähnlich geht es auch den Jüngern. Und das finde ich auch wieder so unheimlich freundlich, Jesus hier. Er redet nicht viel, sondern die haben die ganze Nacht da auf dem Wasser gearbeitet und die haben richtig Hunger. Und er macht ihnen was zu essen. Er macht ihnen was zu essen. Und dann kommen die Erinnerungen so langsam. Und vielleicht kommen dann auch Gespräche am Feuer. Das wird uns nicht überliefert. Aber sie werden wahrscheinlich nicht 2 Stunden schweigend am Feuer gesessen haben, sondern werden das ein oder andere besprochen haben. Er malt ihnen eine ganz besondere Situation vor Augen. Das kommt bei ihnen so plopp, plopp wieder hoch. Und es arbeitet in ihnen, weil sie plötzlich merken, ach ja, wir sind doch anders gestartet mit Jesus. Es ist fast so wie, kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn man so Dias zeigt und eine Präsentation von besonderen Augenblicken. Da kommt dann ganz viel wieder hoch, was so an diesen Bildern festgemacht ist. Und das ist das, was hier geschieht. Ohne Beamer, ohne Diaprojektor. Eine Präsentation, Augenblicke aus ihrer gemeinsamen Zeit. Keine großen Worte, sondern Situationen. Und das bewegt etwas in ihren Herzen. Ich erinnere nur an diese Geschichte gleich nach Ostern, die beiden Jünger, die nach Emmaus gehen. Und Jesus war gekreuzigt und die waren alle kaputt und geknickt und ganz traurig. Und dann kommt er ja dazu und sie erkennen ihn nicht. Und dann erzählt er auch nicht, also ich bin's doch, guckst du hier? Sondern er ist mit ihnen gegangen und dann haben sie ihn mit eingeladen, wie das üblich war, Gastfreundschaft zu leben. Und dann hat er, das macht sonst der Hausvater nur, hat er das Brot ausgeteilt. Bitte, bitte. Und dann haben sie gemerkt, boah, brannte nicht unser Herz? Also er hat ihnen nichts erklärt, sondern hat etwas getan und plötzlich merken sie wieder, das hatten wir doch schon. Das letzte Abendmahl, sowas, das hatten wir doch schon. Und dann kommt etwas aus ihrem Herzen hervor, was schon lange da ist. Und er muss gar nicht lange reden. Und Ähnliches passiert hier auch. Ist das nicht gut? Und ich finde, das sind so Situationen, in die wir auch leicht kommen können. Mir geht es jedenfalls so. Euphorie weicht dem Alltag. Kennst du das? Vielleicht kennst du das Gefühl, du bist großartig gestartet, irgendwo mal mit Jesus hast ein Erlebnis gehabt, wo du sagst, das war für mich so ein Punkt, da hat sich bei mir was verfestigt. Da habe ich einfach gemerkt und mich entschieden, ich möchte eigentlich mit Jesus weiterlaufen, mein Leben. Oder du hast eine ganz krasse Bekehrung gehabt, dass du erst in die Richtung gegangen bist und hast Jesus begegnet und plötzlich gehst du in die ganz andere Richtung. Auch das ist möglich. Und dann geht das richtig mit Schwung los. Und dann, jeder Tag ist ein Abenteuer. Du futterst die Bibel jeden Tag und sagst, ey, das ist so klasse. Und dann kommt die Zeit, wo Moos und Routine sich auf deinen Glauben ablagern. Der Alltag ist da. Und dann kommt vielleicht noch ein Rückschlag. Du hast gebetet und es hat nichts verändert. Die Euphorie weicht dem Alltag. War das bei den Jüngern nicht genauso? Ey, Jesus ist der Größte, er kann alles, er heilt Leute. Tote werden auferweckt und am Ende wird er gekreuzigt. Und nun? Und das, was er ihnen noch gesagt hat, ist weg. Er hat ihnen ja gesagt, pass mal auf, sie werden mich umbringen und ich werde sterben. Aber das konnten sie gar nicht wahrnehmen. Moos und Routine auf dem Glauben. Jesus macht uns Feuer und Frühstück. Das finde ich so gut. Jesus macht uns Feuer und Frühstück. Da geschieht Erneuerung. Toll, denkst du. Ich mache die Arbeit, also ich gehe zur Arbeit und Jesus und du machst das Frühstück. Du, Jesus, segnest, was ich tue. Hätten die Jünger auch machen können. Jesus, das war klasse, das machen wir jetzt jeden Tag so. Wir fahren raus, du sorgst dafür, dass das Netz voll ist und wenn wir von der Arbeit kommen, hast du das Frühstück fertig. Können wir das nicht so machen? Solange, wie wir noch leben, also Petrus, ich bin jetzt gerade 28, ich werde vielleicht noch 45 oder so, das wäre doch richtig geil. Kennst du dieses Gefühl, dass ich sage, ich tue meine Sachen und Jesus, wenn du das Frühstück machst, das heißt, wenn du dafür sorgst, dass es mir wieder gut geht, dass ich ein bisschen was zu essen kriege und wieder auf die Beine komme, peppst ein bisschen auf, dann mache ich weiter. Es verändert mich sich eigentlich nichts, nur dass du immer mal das Frühstück machst, also dafür sorgst, dass es mir gut geht. Aber da waren noch über 100 Fische im Netz. Und was ist damit? Es gibt ja auch noch andere, die vielleicht einen Fisch mögen. Und deswegen nach Ostern geht's weiter. Und ich glaube, Jesus tut es. Ich glaube, dass er uns auch wirklich gerne einen Fisch brät. Aber er wird sagen, weißt du was? Ich habe für dich noch viel mehr. Willst du nur Fisch zum Frühstück? Oder möchtest du wirklich ein Leben führen, das voller Abenteuer ist, voller Herausforderungen, voll von meiner Gegenwart? Oder wollen wir uns nur mal zum Frühstück treffen und dann fährst du wieder raus und dann war's das? Wo sind die Zeiten, die uns so nahe an Jesus gebracht haben? Also so an sein Herz, wo wir gemerkt haben, das ist toll, das ist oft in den Anfangszeiten so, wo man sagt, ja, Jesus. Das, was Jesus schenkt, reicht für viele zum Sattwerden. Und vielleicht ist es auch ganz gut, daran erinnert zu werden. Und das macht er hier. Sie merken, ja, wir haben einen Auftrag, er hat uns berufen, folgt mir nach und sie sind noch nicht angekommen am Ganzen. Also es geht um mehr als um mich, um meinen Fang und um mein Frühstück, sondern es geht auch um Menschen, die das nicht kennen. Also man könnte sagen, gutes Frühstück oder erfülltes Leben. Oder alttestamentlich Linsengericht oder Segen. Also das muss man entscheiden, das mussten die Jünger auch. Wenn Ostern Leben bedeutet, das von Gottes Nähe und seiner Liebe und seinem Frieden durchdrungen ist, dann sollten es alle wissen. Also ich und auch alle anderen Menschen, mit denen ich zu tun habe. Und ich muss sagen, es gibt immer Zeiten, wo man Moos kratzen muss vielleicht. Es gibt immer Zeiten, wo es gerade nicht so Hurra für Jesus-mäßig in meinem Herzen aussieht. Und dann ist es gut zu gucken, wo kann ich es einrichten, will ich das? Also wo will ich es einrichten, mit Jesus zusammen am Feuer zu sitzen und vielleicht eine halbe Stunde nichts zu sagen und mich zu erinnern? Also mir helfen solche Zeiten. Die sind nicht immer so einfach. Die muss man dann wirklich auch organisieren, sich freischaufeln. Und das ist ganz unterschiedlich. Das kann ein Gottesdienst sein, das kann eine gute Zeit sein, wo ich Musik höre, die mich wirklich in die Gegenwart Gottes bringt. Oder es kann sein, wenn man hier in der Kirche sitzt. Otto und ich, wir haben hier letzten Donnerstag zusammengesessen. Also wie in unserem Hauskreis machen wir das immer so, zwei und zwei dürfen sich ja treffen und dann gehen wir ein Stück irgendwo querbeet, eine Stunde irgendwie hin und her und tauschen aus, das, was bei uns oben aufliegt. Und dann zum Schluss wird immer noch gebetet und wir sind dann hier in der Kirche gewesen. Abends, da war kein Mensch, das war eine Ruhe, so wo man, ich das Gefühl hatte, so, das ist ganz dicht. Das ist so ein bisschen, wenn wir jetzt eine Stunde länger geblieben wären, wäre vielleicht doch, hätten wir das Lagerfeuer, das Feuer von Jesus auch noch erlebt, diese Gegenwart, diese Ruhe, dieser Frieden. Und wo dann manches einfach wieder deutlich wird, was Jesus schon längst geschenkt hat. Nach Ostern geht's weiter. Es kommt ja noch Pfingsten. Der Heilige Geist kommt und damit kommt Bewegung in die Sache. Das haben die Jünger noch vor sich. Manchmal brauchen wir Zeiten am Feuer mit Jesus, wo er sagt, komm, frühstück du erstmal, ich habe dir was vorbereitet. Verpuste erstmal, komm erstmal an. Und dann werden wir erinnert an das, was er uns längst geschenkt hat. Vielleicht weißt du das schon längst. Ich glaube, er hat da etwas, wo er mich reinstellt, in einen Dienst oder sonst etwas. Also ein Dienst heißt nicht, also du sollst nach Afrika gehen oder sonst irgendwo hin, sondern das können kleine Sachen ganz unterschiedlich sein, wo du merkst, da habe ich einfach einen Auftrag, weil ich das gut kann. Nicht, weil es besonders schwierig ist, sondern weil es mir liegt und weil ich einen Auftrag habe. Ich habe gut gefischt und irgendwo möchte ich von diesen Fischen anderen auch was abgeben. Also Jesus erinnert uns das, was er uns längst geschenkt hat. Er schenkt auch Neues. So ist das nicht. Und wir können den Heiligen Geist bitten, all das, was da ist, mit Feuer zu füllen. Wieder mit Leben. Und vielleicht uns helfen, Moos zu kratzen. Und uns helfen, auch in schwierigen Zeiten zu sehen, wo Gottes Heilsweg immer noch zu sehen ist. Das ist es. Nach Ostern geht's weiter. Und die Jünger werden es noch erkennen. Aber das hören wir dann irgendwann zu Pfingsten oder so. Amen.
Aber lieber Vater im Himmel, ich komme heute vor dir, um für deine Schöpfung zu beten. Ich sehe die schlimmen Stürme durch den Klimawandel. Diese furchtbaren Klimaschwankungen, einmal hat man Schnee, zehn Tage später sind es wieder 19 Grad. Sowas hat man früher überhaupt gar nicht gekannt, Herr. Und die fürchterlichen Stürme, und ich freue mich immer, wenn die Vögel noch singen, und du die Nester der Tiere beschützt, sonst wären sie schon längst zerstört bei diesen furchtbaren Stürmen, Hagel und was es alles gibt, Herr. Ich mache mir große Sorgen. Wir sind als Christen auch verantwortlich für deine Schöpfung und viele sehen es auch gar nicht richtig, Herr. Und du hast alles so wunderbar geschaffen. Blühende Blumen, Täler, Flüsse, Berge. Du bist ein Meister, Herr. Auch wenn die Mandelbäume blühen, ist das so wunderschön, Herr. Und man guckt auf und denkt, jede einzelne Blüte ist eine Schönheit. Und ich bitte dich, dass du die Tiere bewahrst und die Pflanzen. Besonders die Tiere, die jetzt im Mai ihre Jungen kriegen und sie sonst ja gar nicht groß kriegen bei diesen vielen Schwankungen des Wetters. Viele Tier- und Pflanzenarten sind auch schon ausgestorben. Und ich bitte dich, Herr, erbarme dich über deine Schöpfung. Helfe du den Tieren und Pflanzen. In Jesu mächtigen Namen.
Ja, Vater, wir bitten dich für die Kinder und Jugendlichen, die unter der derzeitigen Pandemie besonders betroffen sind, weil sie unter den Kontaktverboten leiden, die Schule nicht mehr besuchen dürfen, speziell für die, die mit ihren Familien auf relativ engem Raum leben und nicht den Vorzug eines Gartens oder Ähnlichem haben und dementsprechend auch unter Bewegungsmangel oder sozialen Kontakten leiden. Mangel an sozialen Kontakten. Ich gebe Ihnen Mut und Zuversicht und Zuspruch bis zum Ende der derzeitigen Beschränkung. Und gebe auch den Eltern Kraft in dieser schweren Zeit bei der Betreuung und Erziehung. Und wir bitten dich auch für die Menschen in armen Ländern weltweit, die sich einen Impfstoff nicht leisten können oder um die gerechte Teilung mangels Infrastruktur dort schwierig ist. Sprich in die Herzen der Verantwortlichen aus Politik und Wirtschaft der reichen Länder und lass sie auch erkennen, dass eine weltweite Impfkampagne nicht nur humanitär ist, sondern allen noch in reichen Ländern hilft.
Ja, es ist gut zu wissen, dass du keine Krise hast. Es ist gut zu wissen, dass du immer noch über allem stehst und dass auch diese Pandemie dich nicht aus der Fassung bringt oder alles, was wir an Nöten sonst haben. Und ich lobe und ehre dich dafür, dass du immer noch einen Plan für unser Leben hast, dass du eine Idee hast, wie es in diesem Land weitergeht, Herr. Und ich glaube, dass noch viel durch dich passieren wird. Und auch soll, hier in Hohenlockstedt, hier in Schleswig-Holstein, in Deutschland. Und ich möchte dir jetzt besonders die Führenden und die Leitenden in diesen Kommunen, in dem Land, in unserer Kirchengemeinde ans Herz legen und dich bitten, dass du dich ihrer erbarmst, dass du, Heiliger Geist, in ihnen und durch sie wirkst. Herr, ja, dass du die Politik auch aufwächst und zeigst, dass es ohne dich irgendwie gar nicht geht. Erbarme dich über Angela Merkel, erbarme dich über den ganzen Regierungsapparat und lass sie fest in der Gewissheit stehen, Herr, dass du da bist. Herr, es geht nicht darum, dass du uns irgendwie rausholst darum, sondern dass wir dich reinholen in unser Leben. Du bist interessiert daran. Ich bitte dich, Herr, erbarme dich unser.
Jesus, ich danke dir, dass es nach Ostern weitergeht, dass es nach Karfreitag weitergegangen ist und dass es auch nach Pfingsten weitergeht. Und ich danke dir, dass du uns neue Frische schenkst, dass wir sie abholen können bei dir und dass wir mit dir uns neu auf den Weg machen können. Und ich bete, dass du all die guten Dinge, die du uns schon geschenkt hast, dass du sie in Erinnerung rufst, dass wir sie nicht verlieren, dass sie nicht irgendwo untergewühlt sind in dem Alltag, den wir so erleben. Und dass wir sie erkennen und festhalten und wieder neu sehen. Und Herr, da wo sich unser Leben verändert, da bist du dennoch da. Und das, was du uns gesagt hast, gilt auch jetzt. Und du sagst auch Neues in eine neue Situation hinein. Und danke, dass du das so voller Freundlichkeit tust. Dafür danke ich dir. Und himmlischer Vater, wir wollen dich ehren mit dem Gebet, das dein Sohn Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.